So. Hast du noch was?
Ja, ich möchte was erzählen. Ich gehe schon seit Anfang des Jahres zu dieser Gemeinde, die haben mich nicht so offiziell vorgestellt. Und also ich weiß, der Herr hat mich hier reingestellt und jetzt möchte ich mich vorstellen und auch ein Zeugnis erzählen einfach. Ach, das ist auch der Grund eigentlich. Also der Herr hat mich dieses Jahr von Ängsten, sehr viele Ängste befreit. Also es war das ganze Jahr die Ängste, tiefe Ängste, die gerade in Beziehungen so eine große Rolle spielen. Und nach dem Gemeinschaftswochenende jetzt mit Rita, am Dienstag war das, ich habe einfach nochmal durchgegangen. Ja, mach mein Herz immer frei und ich so prüfe das und da ist noch was wahr. Ja. Und ich habe mich halt gefragt, ja, was ist das? Weil ich fühle mich wohl, ja, aber zu den Menschen, ich habe noch wirklich so Blockade, ja, zu den Menschen einfach zu gehen. Und ich habe einfach gedacht, ja, ich will jetzt das einfach, dass du mir zeigst, genau jetzt in die Tiefe gehst. Und er hat mich so geführt durch wieder Erinnerungen. Und da kam eine Erinnerung, die ich eigentlich schon, ich habe schon gesehen, er hat mir das gezeigt. Ich habe, so wie ich konnte, bekannt vor ihm. Aber es war einfach, als ich klein war, ich bin einfach ja, ziemlich frei gewesen. Ja. Ich habe alle Nachbarn besucht, habe mich wohl gefühlt. Und einmal hat gesagt, meine Mutter, ich war noch klein, ich weiß nicht, ich war noch nicht in Grundschule, sagt, wieso gehst du dahin? Die sind so fremd, du darfst dahin nicht gehen. Und diese Worte, die er ausgesprochen hat, ich habe einfach gesagt, das war eine Flucht, die er auf mich gelegt hat. Das war dämonisch. Ich habe einfach gebetet und habe diesen Fluch gebrochen und ich bin frei geworden. Und ja, ich möchte einfach Vergebung bitten, dass ich das rumgeschleppt habe. Ich wusste das gar nicht, aber ich danke einfach, dass ich einfach hier heilen darf. Dass ich Heilung erlebe jeden Tag und frei werde.
Amen. Das ist ein gutes Zeugnis. Weil jetzt weiß ich auch, worüber ich predigen werde. Ja. Okay. Ich hatte schon ein paar Mal jetzt die letzten Wochen so den Eindruck oder die Idee, den Gedanken, dieses Thema anzuschneiden. Und ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß noch nicht, wie ich das heute so anschneiden werde. Aber wir werden es auf jeden Fall anschneiden. Und das Thema hat mit diesen, es hat sehr viel mit diesen Flüchen und mit all dem, was damit zusammenhängt, zu tun. Ja. Und ich glaube, bis vor 2 oder 3 Jahren ist mir das nie so aufgefallen, dass die Bibel voll davon ist. Was zum Teil auch daran liegt, an der komischen deutschen Bibelübersetzung. Ja. Unsere deutschen Bibelübersetzungen, seitdem ich auch anderssprachige Übersetzungen lese, merke ich das, dass die doch manche Sachen etwas komisch sind. Und manche Wörter sind auch etwas seltsam manchmal übersetzt. Man merkt halt, dass die Deutschen sich immer Mühe geben. Wenn man zum Beispiel die englische Bibel liest, dann merkt man, die Deutschen geben sich doch immer sehr viel Mühe, das so zu übersetzen, dass auch alle das verstehen können. Ne? Anscheinend haben wir haben wirklich ein Problem damit. Das ist wirklich, ja, wir haben wirklich ein Problem damit, wenn wir irgendwas nicht verstehen. So, das merkt man bei fast allen Bibelsetzungen. Das war Luthers Hauptanliegen, die Bibel so zu übersetzen, dass auch jeder Bauer sie versteht. Ja? So, das ist einerseits, hat das eine gewisse Berechtigung, aber andererseits gibt es eine Menge Verse, die wir mit unserem Verstand nicht fassen können, wo wir wirklich Offenbarung brauchen und die wir nie verstehen werden. Es sei denn, Gott, der Heilige Geist, leitet uns in diese Wahrheit hinein. Und wenn wir dann uns mühen, da irgendeine sinnvolle Deutung hineinzubasteln, dann kann es sein, dass wir dadurch den wahren Sinn oft auch verschleiern. Ne? Wir haben ja von Rita McPherson dieses Zeugnis gehört, wo sie über ihren Sohn Aldo, der ziemlich mit Jesus gelebt hat und lebte, der eine sehr enge Beziehung mit Jesus hatte, der stundenlang gebetet hat am Tag und der all diese blöden Sachen, die Jungs in seinem Alter sonst so machen, nicht gemacht hat, wie der diese ganzen Angriffe, auf, dämonischen Angriffe auf einmal bekam. Und Aldo hat ja, wenn Gott nachts mit ihm gesprochen hat und so, hat er die Dinge ja manchmal aufgeschrieben. Dann hat er Dinge aufgeschrieben über die Blutslinie und über die Schuld der Vorväter und solche Sachen. Und Rita hatte keine Ahnung, sie sagte ja selber, ich hatte keine Ahnung, wovon er da schreibt. Keine Ahnung. Und sie hat gesehen, wie ihr Sohn fast jede Nacht gestorben ist. Und wie es immer öfter ein wirklicher Kampf um Leben und Tod ist. Und das lässt keinen kalt, schon gar nicht eine Mutter. Und irgendwann war sie so verzweifelt, dass ihre geistlichen Ohren weiter und weiter aufgingen. Und Gott hat sie drauf gestoßen. Und dass das, was Aldo da schrieb, ist, war tatsächlich die Lösung. Ja. So, aber sie hatte keine Ahnung davon. Und wir haben heute auch kaum eine Ahnung davon. Wir haben heute ein paar Lieder gesungen von Jesu Wiederkunft. Und das war der Teil heute vom Singen, der mir am besten gefallen hat, wo ich das stärkste Zeugnis hatte bei den Liedern von der Wiederkunft Jesu. Ja. Und in Offenbarung, da heißt es, jeder, der das, diese Hoffnung hat, der Paulus schreibt das nicht in Offenbarung. Paulus schreibt, jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich. Jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich selbst. Ich glaube, wo steht das? Zweite Korinther. Ja, es steht an mehreren Stellen. In 2. Korinther steht, weil wir nun diese Verheißung haben, so wollen wir uns von der Befleckung des Geistes und des Fleisches reinigen, zur Vollendung der Heiligen und Gottesfurcht. Ja. Und dann heißt, gibt es diesen anderen Vers, wo war der, der das auch sagt? Da war das der 1. Johannes. Ich weiß es nicht. Aber es gibt viele Verse, die uns darauf aufmerksam machen, dass wir unser Herz irgendwie reinkriegen müssen. Und darüber will ich heute nicht reden. Das haben wir schon oft gehört. Wir wissen, dass wir das tun. Jeder, der länger hier ist, der weiß, dass das eine der Aufgaben ist. In Offenbarung, da heißt es, jeder, der wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. So, ja. Wer Unrecht tun will, kann das gerne machen. Bitteschön, mach. Willst du in Sünden leben? Mach. Ja, ist okay. Mach, was du willst. Aber jeder, ja, hier sind gar nicht mehr alle Leute angesprochen. Gott lässt bis zur letzten Seite der Bibel lässt Gott uns die freie Wahl. Hast du keinen Bock auf Gott? Okay, mach, was du willst. Ja. Aber jeder, der Bock auf Gott hat und jeder, der dieses Verlangen hat, zu der Braut dazu zu gehören, ja. Und Rita sagte ja, es gibt die Hochzeit des Lammes und Jesus deutet ja auch darauf hin in einem Gleichnis und in dieser Hochzeit des Lammes gibt es Leute, die draußen sind, die nicht eingeladen sind, ja. Genauso auch in dem Beispiel. Jesus sagt auch in dem Gleichnis, wo die hinkommen. Und dann gibt es die Gäste, die alle eingeladen sind zu dieser Hochzeit und die diese Hochzeit genießen werden. Und dann gibt es den Bräutigam, welcher Jesus ist, und dann gibt es auch die Braut. Ja. Es gibt die Braut und die Gäste. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit, der Heilige heilige sich weiter. Das bedeutet auch für uns, wir haben noch nicht genug gehört darüber, wenn wir denken, okay, wir haben jetzt dieses Thema haben wir behandelt, nächstes Thema. Nein, falsch. Ja. Wer sich heilige, der heilige sich weiter. Es wird ein Prozess sein, der erst aufhören wird, wenn Jesus wiederkommt. Ja. Weil Jesus wird erst dann wiederkommen, wenn die Braut bereit ist. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Weil es hört nicht jeder. Ja. Es hört nicht jeder. Nicht jeder hört diesen Ruf zur Reinigung. Nicht jeder hört diesen Ruf zur Umkehr. Und diese Reinigung, wir alle wissen, dass wir alle haben schon, oder ich weiß nicht, ob wir alle, aber die meisten von uns, zumindest die ich hier kenne, haben schon eine gewisse Reinigung hinter sich. Und von gewissen, das fängt immer an mit den Sünden, die wir nicht lassen können, so mit diesen ganz krassen Sachen, mit den Süchten und so weiter. Aber dann geht es immer tiefer ins Herz. Und irgendwann kommt man an den Punkt, also irgendwann kommt, man muss auch irgendwo an den Punkt kommen, wo man das mag. Ne? Wenn ihr jetzt hier sitzt und ihr habt schon Reinigung hinter euch oder ihr habt das schon erlebt, ja, Gott hat euch schon von Dingen gereinigt und ihr seid nicht mehr dieselben, wie ihr früher wart, aber ihr habt das noch nicht so richtig lieben gelernt. Ja? Es ist für euch immer, oh, jetzt muss ich schon wieder was. Oh nee. So. Okay, dann habt ihr noch ein Problem. Ja? Dann habt ihr wirklich ein Problem. Ihr müsst an den Punkt kommen, wo ihr das liebt. Wo ihr euch freut, wenn Gott euch überführt. Ja? Ihr müsst das wirklich lieben. Greg nennt das ja die Schönheit der Heiligkeit. Wenn man so merkt, was für eine Schönheit darin ist, wenn man sich demütigt, wenn man seine Sünden bekennt, wenn man sich reinigen lässt, der ganze Himmel freut sich. Jesus sagt das zweimal. Es ist große Freude im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut. Ja? So, bei Gott ist das nichts, für Gott ist das nichts Schlimmes. So, ja? Wenn für euch das was Schlimmes ist, dann ist da ein Problem. Das stimmt ihr da nicht mit Gott überein. Okay, aber ich glaube, dass hier auch viele sind, die auch das gelernt haben und dass diese Offenbarung haben, dass das tatsächlich was Gutes ist. Ja? So, wenn ich in meiner Schule mal eine Andacht mache und denen was von Reinigung und Buße erzähle, die meisten, hoffentlich so selten wie muss ich so selten wie möglich meinem Leben Buße tun. So habe ich früher auch gedacht. Ja? Hoffentlich muss ich nicht so oft Buße tun. So, ja? Ja, das, wer so denkt, der kennt Jesus überhaupt nicht. Wirklich, überhaupt nicht. Okay. Und Gott bereitet sich eine Braut vor. Das haben wir auch schon oft gehört. Ja? Oder wir können das auch mit anderen Worten sagen. Wir können auch sagen, der Vater möchte eine richtige Familie haben. Ja? Mit Kindern, Söhnen und Töchtern, die sich wirklich lieb haben. So, das ist das Gleiche. Oder wir können das auch noch in einer anderen Sprache sagen. Wir können das die Überwinder nennen. In den ersten drei Kapiteln der Offenbarung werden Leute in der Gemeinde angesprochen, die gerufen werden, zu überwinden, diese Sünden zu überwinden, aus diesem Götzendienst rauszukommen, das zu überwinden. Ja? So, man kann das auf verschiedene Weise nennen. Aber Gott ruft die Leute zur Reinigung. Und es gibt zwei Geheimnisse, die am Wirken sind. Das haben wir auch schon gesagt hier öfter. Und das habt ihr hier schon öfter gehört. Es gibt das Geheimnis der Gottseligkeit oder der Frömmigkeit, wie auch immer man das Wort übersetzen möchte. Und es gibt das Geheimnis der Ungerechtigkeit, so wird es im Deutschen übersetzt. Ja. Und beide Geheimnisse wirken mit einem Ziel. Das Geheimnis der Gottseligkeit, das bereitet diese reine Braut vor auf die Wiederkunft Christi. Und das bereitet einen Leib vor. Ja. Paulus sagt, die Braut wird ohne Flecken und Runzeln sein. Das ist für uns vielleicht noch schwer vorstellbar, aber Gott sagt, das wird so sein. Ja? Und das Geheimnis der Frömmigkeit oder der Gottseligkeit wirkt jetzt und bereitet Leute darauf vor. Und gleichzeitig wirkt aber auch das Geheimnis der Ungerechtigkeit. Und das ist das Geheimnis, was wirkt, um dem Satan eine Braut zuzubereiten, einen Leib oder ein Volk, das er in Besitz nehmen kann. Ja, beide Geheimnisse sind jetzt am Wirken, sagt uns die Bibel. Ja, Johannes, der sagt es mit anderen Worten, Johannes sagt, der Geist des Antichristen ist jetzt schon da. Ja, er sagt, dass ein Antichrist kommen wird und dass jetzt auch schon viele gekommen sind und dass der Geist schon längst da ist. Ja, der Heilige Geist wurde an Pfingsten gegeben, mit dem Ziel, die Gemeinde, den Leib und die Braut zuzubereiten. Aber der Teufel macht keine Ferien und er gibt auch den Geist des Antichristen, um seine Braut und seinen Leib zuzubereiten. Weil beide möchten auf die Erde kommen. Ja? Der Teufel möchte auf die Erde kommen und Gott, beziehungsweise der Teufel muss auf die Erde kommen. Wenn wir Offenbarung genau lesen, dann werden wir sehen, dass er keine Wahl hat, weil er wird aus seinem Thron im Himmel auf die Erde herabgeschmissen. Und wenn das passiert, dann ist erstmal im Himmel ein großes Fest. Ja, vielleicht lesen wir das mal. Offenbarung 12. Vers 3. Und es schien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe ein großer feuerroter Drache, er hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. So, da ist ein, dreimal dürft ihr raten, wer dieser Drache ist. Ja? Und wenn ihr nicht drauf kommt, Es wird noch genauer erklärt, ab Vers 7. Und es stand ein Kampf, also das, was ich jetzt gerade gelesen habe, das ist das, was in der physischen, in der Natur, in der wir leben, zu sehen ist. Ja? Irgendwas mit Sterne werden da verschwinden und auf die Erde fallen. So, und jetzt kommt in Vers 7, kommt der Blick in die unsichtbare Welt. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und wisst ihr, der Teufel ist noch im Himmel. Er ist der Fürst der Luft. Er ist noch hat er seine Stätte da. Und noch kann er die Heiligen verklagen, weil er noch da seine Stätte hat. Ja, in dem zweiten Himmel, Paulus das nennt. Und wir lesen bei Hiob, dass er tatsächlich irgendwie, wir wissen nicht ganz und warum, wieso, aber dass er einen Zugang zu dem Thron Gottes hat und er konnte Hiob da verklagen. Ja? Und deswegen ist Jesus auch da, Jesus ist aber auch da und unser Anwalt, der uns verteidigt gegen die Anklagen des Teufels. Aber es wird eine Zeit kommen, wo er diesen Platz der Autorität nicht mehr haben wird. Und er gibt den anscheinend nicht kampflos auf. Ja? Sonst wäre es kein Kampf. Der kommt nicht ganz so freiwillig auf die Erde. Er hat im Grunde keine andere Wahl, weil er wird von Michael und seinen Engeln besiegt. Und so wurde Vers 9, und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan. Satan heißt Verleumder, Verkläger. Verleumder, jemand, der ständig falsche Gerüchte in die Welt setzt. Ja? Das ist ein anderes Wort für den Händler. Das ist das neutestamentliche Äquivalent zu diesem Wort, der Händler, der Informationen verkauft. Und in Sprüche lesen wir, dass diese Informationen wie Leckerbissen sind. Sie dringen in die innersten Kammern unseres Leibes und verunreinigen uns da. Ja? Das ist der Verleumder, das bedeutet dieser Name. Verleumder, Verkläger, das ist der Gott jedes Mal, der uns verklagt, der uns darauf aufmerksam macht, wenn unsere Brüder und Schwestern Sünde begangen haben, damit wir mit dem Finger auf sie zeigen. Ja. Das ist der Satan, das bedeutet dieser Name. Die Namen beschreiben ja immer gewisse Wesenseigenschaften und Charaktereigenschaften. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. So, er hat also keine andere Wahl. Er wird auf die Erde kommen. Ja? Aber Jesus wird auch auf die Erde kommen. Ein bisschen später. Vers 10. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen. Das ist jetzt das Seltsame. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal... Ich glaube, das ist noch keinem hier aufgefallen. Also hört gut zu. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Ja? Es gibt Christen, die lehren, dass der Teufel es gar nicht wirklich verklagen kann oder so. Und dass der dann. Aber ich finde, das hier ist sehr einfach und sehr deutlich. Ja? So, das ist der Verkläger der Brüder. Und als der auf die Erde geschmissen wird, was ziemlich doofe Nachricht für die Erde ist, ja, werden wir gleich noch lesen, aber im Himmel freuen sich alle, wenn der auf die Erde kommt. Im Himmel freuen sich alle, wenn der Teufel auf die Erde kommt. Warum freuen sie sich? Einmal, weil er diesen Platz da in den Himmel, in der Himmelswelt, das ist ein viel größerer Platz, eine viel größere Wirkungsstätte als hier auf der Erde. Von da aus konnte er viel mehr anrichten, als er hier auf der Erde kann, ja. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die euch umbringen können. So, vor denen braucht ihr keine Angst haben. So, der Teufel kommt auf die Erde, okay, er kann jetzt die Menschen alle töten und wird das auch. Ja? Aber die Perspektive des Himmels ist eine andere. Und im Himmel ist große Freude. Nun ist gekommen das Heil oder die Errettung, die Erlösung, die ist jetzt vollendet. Wie bitte? Der Teufel wird auf die Erde geschmissen und im Himmel freuen sich alle, dass die Errettung, das Heil, das ist das gleiche Wort, ja, dass das jetzt gekommen ist. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft unseres Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um das Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Ich habe das lange nicht verstanden. Warum freuen die sich im Himmel? Ja? Jetzt geht's doch auf der Erde erst richtig los. Jetzt fängt das Chaos richtig an hier. Aber das ist, Gott weiß, was er hier reinschreibt. Ja. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist jetzt zu euch herabgekommen und er hat einen großen Zorn und er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Auf Deutsch, er weiß, seine Zeit ist abgelaufen. Er weiß, das hier wird sein Ende sein. Ja, das wird sein Ende sein. Und jetzt lese ich euch mal eine Stelle, die fast das gleiche, die ein ähnliches Prinzip aussagt. Johannes. Oh, ich habe sie sofort gefunden, cool. Ich wusste nicht, wo die steht. Johannes 13, Vers 30. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. So, worum geht's hier? Judas. Ja? Jesus sagt in Vers 25, sagt der Jünger Johannes, der Jesus liebt und der an Jesu Brust lag, da lehnt sich jener an die Brust Jesu und spricht zum Herr: Wer ist es? Wer ist es, der dich verrät? Wisst ihr, die Jünger, die sind ein bisschen witzig, ja? Die sind, also, das ist ein sehr typisch Fall. Die waren alle am Tuscheln. So, oh, wer wird verraten? Wer wird das sein? Wer wird das sein? Aber ein einziger traut sich nur, Jesus zu fragen. Und Jesus hat kein Problem, das direkt zu sagen. Versteht ihr? So. Also, erkennen wir uns darin wieder? Ne? Wir haben manchmal so Fragen und dann tuscheln wir über diese Fragen. Oh, was ist mit der und der Person? Geh doch einfach hin und frag. Vielleicht kriegst du sogar sofort die Antwort. Ja? Johannes war der Einzige, der sich getraut hat, Jesus einfach ganz direkt zu fragen. Und er kriegt eine Antwort. Der, dem ich den Bissen gebe, der ist es. Ups. Jesus verheimlicht das ja gar nicht. Das ist interessant. Ja? Johannes war der Jünger, der Jesus liebte. Johannes war der schreibt, dass die Liebe alle Furcht austreibt. Vielleicht hat Johannes gefragt, weil er am wenigsten Angst vor Jesus hatte. Ja? Oder Angst, dass er eine Ermahnung kriegt für diese ungeistliche Frage. Für seine Neugierde, ja? So, okay. Aber ja, es ist besser, direkt zu der Person zu gehen und zu fragen, als vorher erst mit drei Leuten zu analysieren, was es denn sein könnte. Okay. Im schlimmsten Fall, ja, wenn man dann zu Jesus geht, im schlimmsten Fall sagt Jesus dann: Satan, weiche hinter mich. So wie bei Petrus einmal. Deswegen hat Petrus wahrscheinlich nicht nochmal gefragt. Okay. Ich weiß es nicht. Jesus antwortet: Der ist es, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er taucht den Bissen ein und gibt ihn Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Da spricht Jesus zu ihm: Was du tun willst, das tue bald. Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte. Denn etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, sagt Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest benötigen, oder soll es den Armen geben. Als nun jener, also Judas, den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Und warum steht wohl der nächste Satz hier? Es war aber Nacht. Und jetzt wird es noch komischer. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Hä? Was ist denn jetzt los? Das ist wieder so die gleiche komische Reaktion, ja? Da passiert etwas, was wir wissen: Oh, das ist jetzt nicht gut. Judas geht jetzt und wird ihn verraten. Und der Satan ist in ihn gefahren. Ja? Nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Oh, da ist der Teufel gekommen. Ja, das ist doch eigentlich nicht gut. Aber Jesus sagt: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Hä, wieso jetzt schon? Das ist das gleiche Prinzip. Der Teufel wird auf die Erde geschmissen. Der Mensch der Sünde, der Teufel wird, ich weiß nicht wie, aber er wird nicht nur viele Leute haben, er wird vor allem eine Person haben und einen falschen Prophet, die er direkt, ich weiß nicht, ob er sie direkt besitzt oder wie das genau aussehen wird, das ist mir jetzt auch relativ egal, das ist nicht so wichtig, aber er wird irgendwie leibhaftig hier sein auf der Erde. Ja? genauso wie er hier in Judas gefahren ist. Ja? Und die Bibel nennt ja den Antichristen den Mensch der Sünde. Und wenn dieser Antichrist oder dieser Mensch der Sünde, Judas ist hier dieser Mensch der Sünde, und nachdem Judas offenbar geworden ist, nachdem die zumindest Johannes wusste, dass okay, der ist es, ja, sagt Jesus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Nachdem der Mensch der Sünde offenbar geworden ist, danach wird Jesus verherrlicht. Und genau das gleiche Prinzip haben wir in der Offenbarung. Nachdem der Teufel offenbar geworden ist, sichtbar geworden ist, auf die Erde, in die Erde gefahren ist, da freuen sich alle im Himmel. Jetzt ist das Reich gekommen. Jetzt ist es bald vorbei. Ne? Genauso deswegen freut Jesus sich hier. Okay, die Dinge, ja, es gibt, unser Leben ist wie ein Zug auf Schienen und es gibt so an bestimmten Stellen gibt es Weichen, da haben wir die Wahl, links, rechts, geradeaus oder was, wo gehen, welchen Weg schlagen wir ein. Aber nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, müssen wir eine ganze Weile auf den Schienen fahren. Es gibt keine bis zur nächsten Weiche. Und bis nicht die nächste Weiche kommt in unserem Leben, haben wir keine Wahl. Da müssen wir die Konsequenzen unserer Entscheidung auslöffeln. Entweder ertragen oder uns daran freuen, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben. So ist das Leben. Ja? Und Jesus sieht, oh, durch das, was da passiert, sind jetzt Dinge in Gang gesetzt worden. Göttliche Mechanismen sind hier in Gang gesetzt worden. Prophetien, die ja nichts anderes sind als die Worte Gottes. Und wenn die erstmal in Kraft kommen, die wirken und nichts kann dann mehr das verhindern. Und Jesus merkt, jetzt ist hier was eingetroffen. Ja? Es gibt ja diese detaillierten Prophetien in Psalmen über Judas und über den Mensch der Sünde und über den Mensch. In Psalm 55 haben wir Sonntag gelesen, eine. Ja? Mein Freund und Bruder, mit dem ich ins Heiligtum ging, er hat mich verraten. Ja? Erinnert ihr euch dran? Sonntag, ich wusste die Stelle nicht. Psalm 55, Vers 13 ist es. Das ist Judas. Ja? Psalm 55, Vers 13. Denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht. Das könnte ich ertragen. Nicht mein Hasser tut groß gegen mich. Vor dem wollte ich mich verhängen. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Dabei hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Haus Gottes gegangen. Ja, das hier spricht David prophetisch, wahrscheinlich ohne es zu wissen, ja, darüber, wie engste Freunde, Leute, die auch an den Gott glauben, an den er glaubt, ihn verraten. Und dann heißt es hier weiter, genau das gleiche passiert Jesus ja. Ja. Judas gehörte zu den engsten Jüngern, er gehörte zu den Zwölfen. Der war nicht einer von den 70 oder von den weiteren, der war in diesem engeren Kreis, der Zwölf. Ja. Und Jesus erkennt oder Jesus weiß, dass hier jetzt was in Gang gekommen ist, was nicht zu stoppen ist. Und deswegen freut er sich. Er weiß, es ist jetzt, es hat angefangen. Und es wird nicht aufzuhalten sein. Ja. Ich werde sterben und ich werde auch verstehen und ich werde das Reich erben, ich werde alle Macht erben, es wird nicht aufzuhalten sein. Jesus erkennt das. Und dann steht da noch, und es wurde Nacht. Ja. Es ist genau das gleiche wie in Offenbarung. Wenn der Teufel auf die Erde geschmissen wird, dann wird es hier auch Nacht werden. Dann wird es hier wirklich Nacht werden. Nicht nur im wörtlichen Sinne, dass am Himmel ein paar Sterne fehlen, es ein bisschen dunkler ist, sondern auch im übertragenen Sinne wird es hier wirklich Nacht werden. Ja? Deswegen steht hier, wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen, der hat einen großen Zorn, der weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und es wurde Nacht. Aber im Himmel ist nicht Nacht. Im Himmel ist große Freude, wenn das passiert. Weil im Himmel wissen sie, genauso wie Jesus wusste, okay, die Entscheidung ist gefallen. Ja? Die Entscheidung ist gefallen. Das Ende ist nah. Genauso wissen sie im Himmel, wenn der Teufel auf der Erde geschmissen wird, okay, wir haben gewonnen. Das war die entscheidende Schlacht. Der Rest ist jetzt okay, das sind noch so ein paar Auswirkungen, die jetzt noch kommen müssen. Die Gerichte Gottes müssen vollzogen werden und der Teufel ist auch nur ein Werkzeug davon, ja, von den Gerichten, die über den Erdkreis kommen müssen. So, okay, das muss kommen, aber die entscheidende Schlacht, wenn das passiert, und das ist wichtig, dass wir Christen das wissen, wenn das passiert, dann ist der Krieg schon, der Teufel hat dann schon verloren. Ja. Er wird dann noch versuchen, so viel wie möglich Opfer mitzureißen in seinen Untergang. Ja. Aber Jesus hat gewonnen. Jesus hat da gewonnen. Okay. Der Teufel muss auf die Erde, hat keine andere Wahl, er wird auf die Erde kommen. Jesus möchte auf die Erde kommen, um seine Braut zu holen und um seine Braut zu sich zu holen und die Hochzeit des Lammes zu feiern. Und für beide Ziele sind alle Mächte und Mechanismen und Geheimnisse und Kräfte in Gang gesetzt und schon am Wirken. Ja, wir werden sehr oft darauf hingewiesen. Das ist nicht etwas, was dann irgendwie plötzlich kommt, sondern es ist etwas, was schon ein Prozess, der schon lange in Gang ist. Wir wissen, dass der Geist des Antichrist jetzt schon am Wirken ist. Jetzt schon. Und das hat Johannes vor vielen, vielen, vielen Jahren geschrieben. Und er hat damals schon gewirkt und er wirkt heute viel stärker. Ja? Aber der Geist Gottes guckt nicht tatenlos zu, er wird auch viel stärker wirken. Okay. Das war die Einleitung. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Ja? Was haben wir damit zu tun? Okay. Dieses Geheimnis, was dem Teufel den Leib vorbereitet oder die Menschen für die Gegenwart des Menschen der Sünde vorbereitet. Und wir lesen das mal kurz, damit wir alle im Boot sind und wissen, wovon ich hier rede. 2. Thessaloniker. Kapitel 2. Und wenn ihr aufpasst, werdet ihr dieses gleiche Prinzip hier wieder erkennen. Zuerst wird der Mensch der Sünde offenbar und dann kann Jesus wiederkommen. Das muss passieren, ja? Und wenn wir diese Prinzipien kennen, dann werden wir nicht ganz so geschockt sein. Da heißt es in Vers 2, Vers 1, wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Es geht also genau um das Thema, was ich jetzt gerade so in Kürze einmal so angedeutet, skizziert habe. Ja, es geht um die Wiederkunft Jesu und um unsere Vereinigung mit ihm. Lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Dämon, durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Der Tag des Christus ist noch nicht da. Warum? Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens. Zuerst muss der Mensch der Sünde geoffenbart werden. Ja? Der Teufel muss für alle sichtbar sein, hier auf der Erde. Und danach wird Jesus wiederkommen. Judas musste offenbar werden als Mensch der Sünde. Danach wurde der Jesus verherrlicht. Das ist das gleiche Prinzip. Und Paulus schreibt, haltet euch daran. Das muss so geschehen. Das ist euer Wegweiser. Zuerst muss der Mensch der Sünde offenbar werden. Und wenn der noch nicht offenbar ist, dann ist der Tag des Christus noch nicht da. Ja? Ja, aber was, wenn wir alle vorher entrückt werden und dann erst der Antichrist kommt? Jo, werdet ihr vielleicht nicht. So, ne? Also klingt gerade nicht so danach, was Paulus hier schreibt. Er muss erst offenbar werden und ihr werdet das erkennen, das impliziert hier, ihr werdet das erkennen, wenn der offenbar wird. Ne? Weil, wenn sie das gar nicht erkennen könnten, dass er offenbar wird, wenn sie schon irgendwo weg wären, dann bräuchte Paulus ihnen das alles nicht schreiben. Lasst euch von niemandem in irgendeiner Weise verführen, denn es muss zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde geoffenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Und ihr wisst ja, was jetzt noch zurückhält, damit er geoffenbart werde zu seiner Zeit. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit ist jetzt schon am Wirken. Nur muss der, welcher jetzt zurückkehrt, erst aus dem Weg sein. Aus der Mitte sein, heißt es eigentlich. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzehren wird durch den Hauch seines Mundes und den er durch die Erscheinung seiner Wiederkunft beseitigen wird. Und der Teufel weiß, dass seine Zeit kurz ist. Ja, und was heißt das? Er weiß, seine Zeit ist kurz, nämlich die Zeit, bis der Herr wiederkommt und ihn durch das einfach nur seine Gegenwart ihn vernichtet. Ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit. So. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben das Geheimnis der Gesetzlosigkeit und die Verführung der Ungerechtigkeit. Das ist eine doofe Übersetzung. Da hat sich irgendjemand so überlegt, wie kann man das übersetzen? Das Wort, was hier steht, ist dasselbe Wort, das im Englischen mit Iniquity, im Lateinischen Iniquität oder Schuld. Das kann man mit Schuld, das wird mit Schuld übersetzt, mit Missetat wird das übersetzt, mit Böses tun, mit Gesetzlosigkeit. Sehr oft wird es im Neuen Testament mit Ungerechtigkeit übersetzt. Ja? Und in der englischen Bibel haben sie das irgendwie besser gemacht. Da erkennt man dieses Wort sofort. Weil dieses Wort, das gehört zu den drei Wörtern, die für Sünde gebraucht werden. Ja? Wir haben letzten Donnerstag, glaube ich, das kurz angesprochen. Es gibt Sünde, Übertretung und Schuld oder Ungerechtigkeit oder Gesetzlosigkeit. Diese drei Sachen gibt es. Schuld, Sünde, Ungerechtigkeit. Ja? In der deutschen Bibel wird das am häufigsten mit Ungerechtigkeit übersetzt. Nur, wenn wir an Ungerechtigkeit denken, dann denken wir darin, dass irgendjemand jemand anders ungerecht behandelt. Das ist eine viel zu kleine Bedeutung. Ja? Ich möchte kurz zeigen, dieses Geheimnis der Ungerechtigkeit oder der Gesetzlosigkeit oder Schuld und die Verführung der Ungerechtigkeit. Ja? Dieses Geheimnis der Schuld oder der Ungerechtigkeit und diese Verführung der Ungerechtigkeit, das ist viel krasser. Weil immer wenn dieses Wort, Avon heißt das im Hebräischen, immer wenn dieses Wort auftaucht, sind da so ein paar Sachen, die ganz typisch sind und die immer genannt werden im Kontext mit diesem Wort. Und dieses Wort ist nicht einfach Sünde tun. Das ist was viel Schlimmeres als einfach nur Sünde tun. Ja? Ich finde, die beste Übersetzung für dieses Wort ist Schuld. Aber das kann jeder finden, wie er will. Aber es ist Schuld. Das erste Mal, wo dieses Wort in der Bibel vorkommt, das ist in... Und diese Schuld, ja, das ist deswegen dieses Zeugnis am Anfang, das hat nichts anderes beschrieben. Aldo hat all das erlitten, weil in seiner Blutslinie, in seiner Generationslinie Schuld angehäuft war. Ja? Und wenn das für euch komisch klingt, wenn ihr das im Kontext der Bibel lest und der damaligen, so im hebräischen Kontext, das war für die Leute ist das überhaupt nicht komisch. Sogar für die ganzen Leute da aus Asien oder wie heißt das, die Gegend da? Nahosten, ja? Und die Leute, die da leben, ist das überhaupt kein komisches Konzept, weil die in einer anderen Kultur leben. Ja? Die Moslems haben bis heute, haben sie dieses abscheuliche Ding, Ehrenmord und die Ehre der Familie und diese komische Sache. So, ne? Und wir denken uns, wieso flippt der so aus? Hat doch gar nichts mit ihm zu tun. Aber für ihn hat das sehr viel mit ihm zu tun, auch wenn es nur seine entfernte Verwandte vielleicht betrifft, die da irgendwas gemacht hat. Oder seinen Bruder oder Schwester hat irgendwas angestellt. Und auf einmal fühlt der Vater der Familie oder irgendein anderer Verwandter fühlt sich in seiner Ehre beschmutzt. Und die ganze Familie fühlt, und wir denken alle so, die spinnen doch alle. Ja? Aber immer der Reihe nach. Wir werden, 1. Mose 15, Vers 16. Da taucht dieses Wort das erste Mal in der Bibel auf. Und da heißt es, da sagt Gott zu Abraham, Gott, das ist diese Stelle, wo Gott diesen Bund mit Abraham schließt und wo Gott selber durch diese Opferstücke geht und das verzehrt. Und Gott gibt ihm da diese Verheißung, Und dann sagt Gott hier, Vers 15, du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und in gutem Alter begraben werden. Sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden, was eine sehr schlechte Übersetzung ist, der Amoriter ist noch nicht voll. Hier steht nicht Sünde, hier steht dieses Wort Iniquity, Ungerechtigkeit, Schuld. Das Maß ihrer Schuld ist noch nicht voll. So, Gott sagt zu Abraham, ich gebe dir das Land, aber noch nicht jetzt. Warum? Weil da muss noch was passieren. Da ist so ein Maß oder ein Eimer oder ein Gefäß oder was auch immer. Und das ist noch nicht voll. Und dieses Gefäß, das muss erst voll sein. Und wenn dieses Gefäß voll ist, was passiert dann? Dann kommt das Gericht Gottes. Dann kommt der Zorn Gottes. Und der Zorn Gottes kommt dann in Form eines Josuas, der mit so einem Haufen rebellischer Leute durch die Gegend läuft und eine Stadt nach der anderen platt macht und bis auf die Grundmauern killt. Ja? Das ist der Zorn Gottes. Aber jetzt gibt's ein, das ist das erste Mal, wo dieses Wort Schuld, ich nenne es jetzt einfach Schuld, Schuld und Ungerechtigkeit, ja, ich benutze das Synonym in der gleichen Bedeutung, das erste Mal, wo das auftaucht. Und gleich haben wir hier, also einmal ist es etwas, die vierte Generation kriegt erst den Zorn ab. Das ist doch komisch, oder? Das Maß ist noch nicht voll. Die, die jetzt da wohnen, die haben schon Schuld angehäuft. Die haben schon bei mir auf meinem, anscheinend hat Gott da irgendwie so ein Schuldkonto oder einen Eimer oder so, der voll wird, ja, um in dieser Bildsprache zu bleiben. So erklärt Gott das hier. Und Gott sagt, die Leute, die jetzt hier wohnen, die haben schon da was reingetan. Die haben schon sehr viel Vergehen angehäuft. Punkte auf dem Konto in Flensburg vielleicht oder so, ich weiß es nicht, ja. Aber das Maß ist noch nicht voll. Und die in der vierten Generation, wir sehen nachher, die kriegen das Gericht richtig zu spüren. Und uns westlich geprägte Menschen, die in so einer individualistischen Kultur aufgewachsen sind, wo eigentlich nur, was der macht, ist mir doch egal, so, ne, was mein Vater oder was meine Kinder machen, das ist deren Sache, aber was ich mache, ist für mich wichtig, denken so, hä, das ist doch ungerecht, Gott. Wieso kriegen die vier Generationen später eins auf die Mütze und nicht die jetzt? Ja? So, das müssen wir verstehen. Sonst werden wir dieses nicht wirklich verstehen. Was ist das Geheimnis der Schuld oder und die Verführung der Schuld? Und wie funktioniert das bei Gott? So. Also, wir sehen hier, es hat etwas mit den Generationen zu tun. Ja? Und hier sagt Gott gleich, ey, die vierte Generation, die wird's abkriegen. Wenn das so weitergeht, die vierte Generation wird's abkriegen. Ja? So war das bei Aldo, ja. Der hat was abgekriegt, der war auf einmal in diesem Kampf und es gab keinen offensichtlichen Grund. Und dann zeigte Gott, ja, das ist die Sünden, oder nicht die Sünden, das ist die Schuld eurer Vorfahren, die den Dämonen das Recht gibt, hier das und das alles zu machen, die dem Teufel das Recht gibt, Aldo zu belästigen. Ja. Und erst nachdem diese Schuld gesühnt wurde, war der Kampf vorbei. Und all die Viecher mussten gehen und sie in Ruhe lassen. Ja. So, dieses Wort Schuld ist immer generationenübergreifend. Fast in jedem Vers in der Bibel, wo das Wort auftaucht, hat das etwas mit Vererbung, mit den Söhnen, den Nachkommen, den Vätern zu tun. Da werden diese Begriffe erwähnt, die mit der Familienlinie. Ja. Weil Gott sieht uns nicht als Einzelne. Niemals, hat er nie gemacht. Ja. Wenn wir lesen, die Patriarchen, Abraham, Isaac, Jakob, die haben sich auch nicht als einzelne Menschen gesehen, die haben sich als ganze Familie gesehen. Und wenn der Sohn dann gelebt hat, das war dann so, du bist jetzt mein Leben, das ist mein Leben, was in meinem Sohn weiterlebt. Die haben dieses generationenübergreifende Familienverständnis schon alle gehabt damals. Wir haben das heute verloren. Wir haben es höchstens für einen ganz kurzen Moment haben wir das bei der Weltmeisterschaft. Oder bei der Europameisterschaft, wenn deutsche Mannschaft spielt. Dann identifizieren wir uns auf einmal mit der ganzen Blutlinie unseres Volkes, so gesehen, mit den Deutschen. Oder wenn vielleicht unsere Familie angegriffen wird oder sowas, dann identifizieren wir uns auf einmal damit. So, aber das ist nur in sehr seltenen Fällen so. Früher, und das Menschen- und Weltbild hier, das war ganz anders. Und Gott hat sich nicht geändert. Ja? Weil die Gemeinde, da geht es auch nicht um den Einzelnen, sondern da geht es um eine Gruppe, um ein Volk, das ein reines Herz hat. Und wir haben das sehr oft gehört, dass es nicht um uns geht. Und dass wir unser Selbst verlieren müssen. Das ist nichts anderes. Ja? Das war damals wesentlich präsenter. Die haben nicht so sehr für sich selbst gelebt, sondern viel mehr für ihre Kinder. Weil sie sich selbst in dem anderen gesehen haben. So, das täte uns gut, wenn wir das irgendwie zurückkriegen, aber das muss Gott wahrscheinlich machen. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja? Das ist einer der größten Kämpfe, die wir zu kämpfen haben, dass wir die Gemeinde als Gemeinde sehen und dass wir nicht nur uns selbst in der Gemeinde sehen, als Einzelne. Was kriege ich? Was ist für mich drin? Wann kriege ich meine Befreiung? Wann bin ich endlich dran, dass Gott mir begegnet? Ja? Ich möchte jetzt lieber da sitzen und zuhören, anstatt auf die Kinder aufpassen, weil ich möchte, dass Gott mir begegnet. Ja, das ist alles das Selbst, was da im Zentrum steht und gesehen werden will und was ich nicht. Aber das ist nicht der Weg Gottes. Der Weg Gottes ist eine Gruppe, eine Gemeinschaft, eine Familie, eine Braut, die aus, ja, eine Braut aus vielen Personen, ein lebendiges Opfer. Ja. Gebt euch selbst, Plural, als ein lebendiges Opfer, sagt Paulus in Römer 12. So, Gott hat sich nicht geändert. Gott hat nicht diese individualistische Sicht. Gott hat immer diese generationsübergreifende Sicht, immer noch. Ja? Okay, das ist wichtig. Und das wird hier schon angedeutet. Ja? Das erste Mal, wo die Bibel von Schuld spricht, nennt sie sofort auch die vierte Generation. Interessanterweise gibt es mindestens 5 Verse, wo Gott sagt, ich werde die Schuld der Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. So, wenn ich Schuld anhäufe, und das ist, was wir verstehen müssen, ja, wenn ich eine Sünde tue, versündige mich und stehle irgendwas oder mache irgendwas Schlechtes, okay, das hat die Tat an sich schadet meistens nur mir und dem ich was stehle. So, ja. Aber in der unsichtbaren Welt häufe ich mir Schuld an. Und diese Schuld, die ich mir da anhäufe, die hat Auswirkungen bis in die dritte und vierte Generation, ob ich das möchte oder nicht. Gott verändert sich gar nicht. Macht er nicht. Ja. Letztens sind mir wieder so viele Verse aufgefallen. Offenbarung, der war, der ist und kommt. Das ist die gleiche Bedeutung wie Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Ich, der Herr, verändere mich nicht. Malachi steht das, glaube ich. So, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Oder irgendwo dann den Propheten. Ja? Es gibt so viele Verse, die das sagen. So, Gott ändert nicht seine Theologie. Macht er nicht. Ja? Und Gott sagt, ich werde die Schuld der Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied. 2. Mose 20, Vers 5 zum Beispiel. Und der Vers ist wichtig, weil der wird so oft wiederholt im Alten Testament. Ja? Und für die Leute hat das damals wahrscheinlich mehr Sinn gemacht. Weil die haben das dritte und vierte Glied, die haben sich selbst darin gesehen. Die waren nicht so verkommen, oder dass sie gesagt haben, auch dritte und vierte Glied ist mir doch egal. Soll mein Urenkel den Zorn Gottes abkriegen? Ich sündige jetzt. Solche gab es wahrscheinlich auch. Aber 20 Vers 5, da heißt es, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Die Götzen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Oh, ja. Wenn wir eine individualistische Sichtweise haben, dann kann es sein, dass wir Gott als sehr ungerecht empfinden, wenn wir das lesen. Dann 2. Mose 34, Vers 7. Da begegnet Gott Mose und er zeigt Mose seine Güte. Da heißt es in Vers 5, da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, alle drei Sachen vergibt er. Schuld, das ist Avon, Iniquity, Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. So, was sucht er heim? Die Übertretung, die Sünde oder die Schuld? Alles drei? Zwei von denen? Nein. Er vergibt alles drei. Er vergibt die Übertretung, Sünde und Schuld. Aber eine Sache bleibt kleben. Eine Sache bleibt kleben. Welche? Die Schuld. Das müssen wir verstehen. So, Schuld ist das Schlimmste von allen. Für uns Menschen, so gesehen. Schuld bleibt. Und das ist für viele Christen manchmal schwer zu verstehen, weil die wurden dann so aufgeregt, sobald du Christ bist, alles in Ordnung. Jesus ist für deine Sünden gestorben, es steht übrigens viel öfter, dass Jesus für die Schuld gestorben ist, als dass Jesus für die Sünden gestorben ist. Ja? Könnt ihr mal Jesaja 53 lesen? Da steht viel öfter, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, als für unsere Sünde. Weil die Sünde ist nur der Apfel am Baum, aber die Schuld ist die Wurzel. Das ist die Wurzel. Oder der Baum, an der der Apfel wächst. Ja? Okay. Die Schuld, die sucht er heim. Die Schuld sucht er heim, an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. Bei den Amoritern war es das vierte Glied. Ja? Dann steht es in 5. Mose 5, Vers 9, steht es nochmal in 4. Mose 14, 17, in Micha 7, Vers 18. Es wird immer wieder wiederholt, dieser Vers. Das war Gott wichtig, das zu wissen. Ja? So Schuld, du kommst zu Jesus und du bekehrst dich und du tust Buße für all deine Sünden. Aber was haben deine Eltern alles angestellt? Ja? Wie viel Schuld haben sie angehäuft? Ist das Maß vielleicht schon fast voll bei dir? In deiner Blutslinie oder Generationslinie? Ja? Wie voll ist das Maß? Weißt du gar nicht, hast dich nie drum gekümmert. Und wenn du das nicht hörst und nicht ernst nimmst, ja? Und es steht übrigens im Neuen Testament genauso oft wie im Alten Testament, also sehr, sehr häufig gesagt, ja? Zum Beispiel heißt es in Titus 2, Vers 14, dass er uns von aller Schuld, he came to redeem us from all iniquity, heißt es in der englischen Übersetzung. Ich weiß nicht, wie es in der deutschen heißt. Ja, ich habe das alles in der englischen Übersetzung nachgeguckt, weil es da viel einfacher ist, da zu entdecken, weil es da immer mit einem Wort übersetzt ist. Jesus kam, um uns zu erlösen, zu befreien von aller Schuld, heißt es da in der englischen Übersetzung. Oder dann heißt es in Apostelgeschichte, wo dieser Zauberer kommt, und auch den Heiligen Geist haben will und dafür Geld gibt. Was sagt Petrus? Du bist in der Galle der Bitterkeit und in Apostelgeschichte, irgendwo, wo ist das? 4 oder so? Du bist in, also Bitterkeit war eins seiner Probleme, aber da war noch ein anderes Problem. Das ist größer als Bitterkeit. Wo ist denn das hier? Wo Philippus in Samaria predigt? 8. Ja. 8, Vers 23. Denn ich sehe, dass du in bitterer Galle steckst und in Fesseln der Ungerechtigkeit oder Schuld. Und Paulus kommt Petrus kommt und sagt ihm, hey, du bist gefesselt. Die Schuld, die da in deiner Generation ist, die fesselt dich. Und er sagt vorher, 21 sagt er, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort. Du hast damit gar nichts zu tun, was hier passiert. Moment mal, der Typ war getauft, oder? Nee, oder war er nicht getauft? Moment. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hat, sagten sie Petrus, diese kamen beten für sie, einen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Ja. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist, er war auf jeden Fall dabei. Ne? Ich weiß nicht, ob er mitgetauft wurde oder nicht, geht hier nicht klar hervor. Okay, aber er sagt hier, du hast überhaupt nichts mit zu tun. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, an Jesus. Denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte Gott, ob dir die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben werde, mag. Ja? Vielleicht. Petrus ist hier nicht so, ja, komm. sagt das Gebet, alles in Ordnung. Simon aber glaubte auch und hielt sich, nachdem er getauft war, beständig zu Philippus. Ja, okay, der war sogar getauft. Und die, ja, okay, danke. Er hatte das auch so in Erinnerung. Und dann sagt er, denn ich sehe, dass du in bitterer Galle bist und in Fesseln der Ungerechtigkeit. So das Problem, was dieser Typ hier an den Tag legt, das hat was mit der Schuld zu tun, die da in, und er, diese Schuld, die fesselt ihn. Die fesselt ihn. Ja? Das ist nichts Harmloses. Und, okay, dann, wir werden darüber bestimmt noch ausführlicher hören, ja. Aber heute gucken wir nur so mal ein paar Verse durch, die uns zeigen, was dieser, was das wirklich bedeutet, Schuld, Ungerechtigkeit, ja. Es ist, wir sehen, es ist viel mehr. Das Erste, was wir sehen müssen, es hat was mit unserer ganzen Generation zu tun, mit unseren Vorfahren und mit unseren Nachfahren. So, in beide Zeitrichtungen. Das hat was damit zu tun. Ja? Ich werde die heimsuchen bis ins dritte, vierte Glied. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es bindet uns oder es fesselt uns in einer gewissen Weise. So, dann haben wir auch schon gesehen in diesen Versen, die wir bis jetzt gelesen haben, dass es sich, dass es etwas ist, was sehr böse ist, weil es immer andere Leute auch schadet. Ja? Wenn wir Schuld anhäufen, klar schaden wir uns selbst, aber wir schaden auch all unsere Nachfahren. Wir bringen Gericht oder wir bringen das Gericht Gottes, den Zorn Gottes, immer näher an unsere ganze Familienlinie durch sowas. Ja? Und das ist nichts Harmloses. Weil Gott wird nicht einfach so ein Auge zu... Oh, okay, das Maß der Schuld ist jetzt voll, der Eimer ist voll, aber du bist ja so nett, ich lass das... Gott sagt, Gott hat das Mose, diese fünf Verse... Da gibt es, glaube ich, noch mehr, aber diese fünf Verse, die alle sagen, ich bin langsam zum Zorn, gnädig, Tausenden. Ja, Gottes Gnade ist größer als sein Zorn, als sein Gericht. Sein Gericht ist 3 oder 4 Generationen, seine Gnade 1000 Generationen. Ja? Aber er sagt, ich kann aber keinesfalls ungestraft lassen, sagt er zu Mose. Ich kann nicht einfach so Auge zumachen, das geht nicht. Dann wäre Gott nicht mehr Gott. Wenn Gott das Gute liebt, muss er das Böse hassen und bestrafen. Ja? So, Gott kann nicht ein Auge zudrücken. Er muss, und das ist der Trick. Und das ist, warum der Teufel dieses Geheimnis der Ungerechtigkeit oder der Schuld in Gang setzt. Kennt ihr die Geschichte mit Bileam? Bileam wird gerufen, das Volk zu verfluchen. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Und das Volk war nicht besonders heilig. Aber dann wird Bileam gezwungen, diese Worte auszusprechen. Ich sehe ein heiliges und reines Volk und der Jubelschrei eines Königs ist in ihrer Mitte. So, was? So. Und es wird dich, du König, der du mich hier beauftragt hast, die zu verfluchen, das Volk wird dich total platt machen. So, ne? Und es klappt nicht, so. 3-mal. Und immer kommen da Worte aus dem Mund dieses Zauberers, die der König überhaupt nicht hören möchte. Okay. Aber der Teufel gibt nicht so schnell auf. Was macht er danach? Wer weiß, wie die Geschichte ausgeht? Wer weiß, wie die Geschichte ausgeht? Er verführt das Volk. Genau. Er verführt das Volk, Unzucht zu treiben, Sex zu haben. Er sagt dem König, okay, auf diese Art und Weise kriegen wir das Volk nicht. Wir kriegen es so nicht. Aber schick mal all deine hübschen Mädchen zu denen. Und sieh mal zu, dass die da, deren Kleider nicht ganz so fest sitzen. Ja? Und das funktioniert. Und was passiert dann? Hat Gott Bock, sein Volk zu strafen? Aber Gott musste. Gott musste. Das Volk ist dadurch in Schuld gefallen. Das Maß der Schuld wurde so schnell erhöht durch diese Unzucht, die das Volk da getrieben hat. Was passiert danach, nachdem das Volk Unzucht trieb? Das Gericht des Herrn kommt und Leute sterben wie die Fliegen. Bam, 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 bam. Und der König Balak und Bileam, die freuen sich. Ha, hat geklappt. Diese Geschichte ist ein Beispiel für das Geheimnis der Ungerechtigkeit. Ja? Der Teufel weiß, er kann nur das tun, was Gott ihm erlaubt zu tun. Er weiß, dass Gott ihn an der Leine hat. Ja, er wird es nie zugeben, aber ist so. Bei Hiob sehen wir das. Er kann nur so weit gehen, wie Gott ihm erlaubt. Aber der Teufel weiß auch, dass Gott jeden bestrafen muss, der das Maß der Schuld vollmacht. Das weiß er auch. Und mit diesem Trick, das ist ein ganz praktisches Beispiel, wie dieses Geheimnis der Ungerechtigkeit oder der Schuld wirkt. Der Teufel weiß, Gott wird seine Kinder nicht einfach so strafen. Gott wird das nicht, aber er weiß auch, Gott muss es, wenn das Maß der Schuld voll ist. Also setzt er das Geheimnis der Schuld, der Ungerechtigkeit in Gang und es wirkt. Und die Kinder Gottes denken nicht drüber nach, die denken nur über das, was vor ihren Augen ist, ihre Tatsünden, ihre offensichtlichen Sünden, die so ganz jedermann vorhergehen, die jeder weiß. Okay, darüber, ein paar von denen machen sich darüber Sorgen, aber über all diese anderen Sachen macht sich keiner Sorgen. Und das Geheimnis wirkt und wirkt und wirkt. Und wisst ihr, was die Schuld, die Ungerechtigkeit auch bewirkt? Matthäus 24. Weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Gesetzlosigkeit ist genau wieder dieses Wort. Ja? Die Schuld oder die Gesetzlosigkeit oder die Ungerechtigkeit. Ja? Der Teufel weiß, wenn ich das in Gang kriege, wenn ich diesen Mechanismus in Gang kriege im Volk Gottes, dann wird Gott sie unter das Gericht bringen, dann habe ich sie. Das ist seine Kraft oder das ist sein Weg, wie er versucht, das Volk Gottes oder wie er das Volk Gottes trotzdem noch kriegen kann. Ja? Obwohl Jesus für die Sünde, Übertretung und die Schuld gestorben ist. Und obwohl Jesus gekommen ist, um uns von der Schuld zu befreien. Ja? Das heißt nicht das Geheimnis der Sünde, das Geheimnis der Übertretung. Nein, es ist das Geheimnis der Ungerechtigkeit oder der Gesetzlosigkeit oder Schuld. Okay. 1. Mose 19, da wird es auch deutlich, ja? Wenn wir Schuld anhäufen oder wenn irgendjemand Schuld angehäuft hat, müssen immer auch Unschuldige leiden darunter. Ja? Und wenn wir denken vielleicht, okay, das ist aber unfair. Ja, Moment, das ist das Gesetz. Das ist eins dieser ewigen Gesetze, nach denen das ganze Universum funktioniert, die Gott so in Gang gesetzt hat. Gott wird aber auch nichts unversucht lassen, uns darauf hinzuweisen und uns da rauszuretten. Ja? Gott weiß, wenn unsere Vorfahren Schuld angehäuft haben und vielleicht das Maß der Schuld schon voll gemacht haben und wir sind das dritte oder vierte Glied, die das Gericht Gottes, Gott wird alles tun, um uns zu warnen davor. Weil es gibt einen Weg raus. Das ist kein Einbahnstraße. Es gibt einen Weg der Befreiung. Jesus ist ja extra dafür gekommen, um uns von dieser Schuld und der Ungerechtigkeit zu befreien. 1. Mose 19, da geht es darum, dass das Gericht über Sodom und Gomorra kommt. Ratet mal, warum das Gericht kommt. Weil sie Sünde getan haben? Nein. Weil sie Übertretungen hatten? Nein. Wegen ihrer Schuld. Wegen ihrer Schuld kommt das Gericht. Ja? Da heißt es in 19, Vers 15, als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen, mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Da steht nicht das Wort Bestrafung, da steht Schuld. Lest thou be consumed in the iniquity of this city. Da steht dieses Wort Schuld, Avon, Hebräischen. Ja? Damit du nicht umkommst in der Ungerechtigkeit, in der Schuld der Stadt. Also wer auch immer diese Bibel übersetzt hat, hat er noch keine Offenbarung von Gott über diesen Begriff gekriegt. Ja. Aber vielleicht hört er ja das gerade und er kann das von so einem unvollkommenen Prediger wie mir annehmen. Oder er findet, sieht es selber in der Bibel. Gott sei ihm gnädig. Damit du, die Engel sagen zu Lot, und das sagen die Engel, das ist eine direkte Botschaft von Gott. Wenn du hier bleibst, du wirst umkommen. Warum? Weil du gesündigt hast? Nein. Weil diese Stadt so viel gesündigt hat, dass das Maß der Schuld voll ist und das Gericht kommt. Das Gericht kommt, warum? Warum wird die Stadt bestraft? Warum kommt das Gericht? Wegen der Schuld. Das Gericht kommt wegen der Schuld. Ja. Und die Engel sagen, Gott sagt Lot, du wirst mitsterben. Oh, das ist aber ungerecht. Ja, deswegen sind wir hier, um dich hier zu retten, Junge. Als er aber noch zögerte, ja, steht im nächsten Vers. Also Lot war sehr passiv geworden und er hat eine falsche Entscheidung getroffen. Aber trotzdem, ja, Lot hat ganz klar eine falsche Entscheidung getroffen. Das war eine egoistische Entscheidung, da in die Stadt zu gehen. Das war keine gute Entscheidung. Ja? Nicht gut. Aber Gott ist so gnädig, Gott schickt die Engel dahin. Ja? und Gott versucht, den zu retten. Gott ist nicht ungerecht. Ja? Es klingt ungerecht, okay, aber das ist ein Gesetz, nach dem unser Universum funktioniert. Aber Gott wird nichts unversucht lassen. Wenn deine Vorfahren Schuld angehäuft haben und du bist vielleicht total heilig und hast sowas nie getan, ja, Gott wird alles versuchen, dich zu warnen. Wenn du Gott nicht ernst nimmst, dann kann es sein, dass du durch die Schuld eines anderen umkommst. Kann sein. Ja. Aber es wird dann nicht Gottes Schuld sein. Ja, Gott, zur Not wird Gott seine Engel schicken, wie hier. Okay, dass Gott seine Engel schickt, hat einen Grund. Ein anderer Heiliger, Abraham, hat Fürbitte getan und hat sich in den Riss gestellt. Das ist der Grund, warum Gott die Heiligen schickt. Und das ist ein Weg, wie wir Leute aus den Banden oder den Fesseln der Schuld retten können. Indem wir uns eins machen, indem wir aus unserer individualistischen, egoistischen Sichtweise rauskommen und sagen, hey, ich mache mich eins mit ihm, die Sünde, die der Typ hat, ich bin nicht besser als er. Gott, vergib uns unsere Sünde. Ja? So wie Nehemia das tut, so wie Daniel das tut, das ist der Weg raus. Da heißt es zum Beispiel, dass Aaron als Priester ein Zeichen auf seiner Stirn tragen sollte in 3. Mose. 2. Mose 28, 35. Er soll die Schuld der heiligen Dinge auf seiner Stirn beständig tragen, wenn er seinen Dienst tut. Der Hohepriester soll die Schuld des Volkes vor sich tragen, während er da vor Gott, vor den Thron kommt. 28, 35, 2. Mose 28, 35. Ich weiß nicht, was sie da in Deutsch Übersetzung ausgewählt haben für dieses Wort Avon. Ja. Aaron shall bear the iniquity of the holy things. It shall be on his forehead continually for acceptance of for them before the face of Jehovah. Ja. Und wisst ihr, was das bedeutet? Habt ihr euch schon mal gefragt, Mose, ne? Hat nicht ein einziges Mal das Volk beschuldigt. Ey, Mose hätte sich, so als Prediger ist der Teufel ständig da, um mich zu versuchen, wenn ich ein heftiges Wort predige und ich merke, die Herzen sind verhärtet und keiner reagiert darauf, den Zuhörern die Schuld zu geben, dass Gott nicht durchbricht, dass Gott nicht kommt, dass kein Durchbruch geschieht in der Versammlung. Ja? Diese Versuchung, die Zuhörer oder das Volk anzuklagen, die Schuld auf das Volk zu schieben, ist immer da. Oh, die sind alle so voller Sünde. Die sind alle so, die meinen das alle nicht ernst mit Gott. Die haben alle harte Herzen, die wollen alle nicht Buße tun. Mose hat das nie getan. Sehr interessant. Und das Volk, das Mose hatte, war schlimmer als wahrscheinlich fast jede Versammlung, die wir hier haben. Die Bibel selber sagt, dass die sehr schlimm waren, dass sie ein sehr böses Herz hatten, ein sehr rebellisches Herz. Hebräer 3 wird das nochmal sehr deutlich zusammengefasst. Aber Mose hat, die wollten Mose sogar 4 oder 5 Mal umbringen. Ich glaube, keiner wollte mich hier schon mal umbringen von euch. Ich weiß es nicht. Ja? Also ihr seid nicht so böse wie das Volk Israel. So, ja? Aber interessanterweise, Mose kam nie in die Versuchung und Gott hat ihn sogar geprüft in dieser Sache. Gott sagt ja einmal, komm, ich lösche das Volk aus und mache mit dir einen Neustart. Mose sagt, ne, machst du nicht. Machst du nicht. Und was sagt als Begründung, warum sagt er, machst du nicht? Er sagt dann, weil dann sehen die ganzen anderen Völker, dass dieses Volk, und er zieht sich damit ein, ja, er bezieht sich damit ein. In 2. Mose 34, 9, da sagt er, es ist ein halsstarriges Volk, vergib uns. Mose war nicht halsstarrig, ja, aber Mose betet damit Gott und sagt, das ist ein halsstarriges Volk, aber vergib uns. Er sagt nicht, vergib denen, ich bin ja besser, er sagt, vergib uns. Er zieht sich damit ein. So, das ist der Schlüssel. Was ist der Schlüssel? Also ich habe nie ein Zeugnis, wenn der Prediger sich über das Volk jetzt mal oder so, ne, beschwert. Weil Mose hat das nicht getan. Und Mose hatte garantiert eine schlimmere Zuhörerschaft, als die meisten Prediger haben. Und Mose ist Gott ist trotzdem durchgebrochen. Weil das Volk so heilig war? Nein, überhaupt nicht wegen dem Volk. Trotz des Volkes. Aber weil Mose ständig in den Riss getreten ist, oder weil Aaron ständig in den Riss getreten hat, weil da war jemand da, der die Schuld des Volkes gesühnt hatte Und Aaron sollte sogar Gott diese Schuld des Volkes symbolisch vor Gott bringen. Und wenn er geopfert hatte, war er immer da, dieses Zeichen der Schuld war immer da mit beim Opfer. Und dann gab es auch noch extra das Schuldopfer. Das gab es dann auch noch. Ja. Und dann sagt zum Beispiel, Josua sagt auch was Interessantes. Josua 22, Vers 17. Ja, ihr seht, wir sind... Es gibt in der englischen Bibel mindestens 262 Mal kommt das Wort vor, aber wir sind bei Mose und Josua, wir sind noch nicht mal bei Jesaja oder so, oder bei den Psalmen oder bei Hiob. Bei Hiob geht es auch richtig ab. Ja. Also wir können bestimmt noch zwei, drei Predigten darüber hören, wenn auch nicht mehr so lange machen. Josua 22, Vers 17, da heißt es, da sagt Josua, der baut da einen Altar, und da heißt es, war die Versündigung mit Peor zu wenig für uns, von der wir uns bis zu diesem Tag noch nicht gereinigt haben und um deren Willen eine Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Was war denn die Versündigung mit Peor? Mal gucken, wie das in der englischen Bibel steht. Da steht nämlich, Moment, Josua. Was war die Versündigung mit Peor? Da steht nämlich nicht Versündigung, da steht Avon. Die Schuld, die Ungerechtigkeit, da haben wir wieder dieses Wort. Das ist hier wieder mit Sünde, Versündigung übersetzt. Aber es ist was viel Schlimmeres. Ja? Weil die Bibel sagt ausdrücklich, jeder, der sündigt, muss für seine eigene Sünde Rechenschaft abgeben. Ja? Da gibt es diese Stelle in den Propheten. Ihr sagt, die Zähne der Kinder werden stumpf, weil die Väter saure Trauben essen. Das war so ein Sprichwort damals. Ich sage aber, jeder wird für seine eigene Sünde sterben. Das geht um Sünde, nicht um Schuld. Bei Sünde betrifft es, Sünde ist etwas, was nur den Einzelnen betrifft. Aber bei Schuld, Übertretung ist auch nur etwas, was nur den Einzelnen übertrifft. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen, über dieses vom Weg abkommen. Aber die Schuld, die Ungerechtigkeit, das hat Auswirkungen. Es zieht große Kreise. Das ist etwas sehr Ansteckendes. Ja? Und die Schuld oder die Ungerechtigkeit mit Peor, wisst ihr, was das war? Das ist die Geschichte mit der Unzucht, die wir erst berichtet haben. Baal Peor. Das ist die Geschichte mit Bileam. Ja? Und Josua sagt hier, bis heute leiden wir darunter. Bis heute haben wir die Konsequenzen davon zu tragen. Ja? Wer weiß, wie das aussah. Vielleicht waren da durch diese ständige Unzucht Kinder geboren oder vielleicht haben da diese amoritischen Frauen, haben die Israeliten sich die amoritischen Frauen als Frauen genommen und die mitgeschleppt oder ich weiß nicht, wie das genau aussah. Ja? Aber Josua sagt hier, die Schuld oder die Ungerechtigkeit mit Peor, war das zu wenig für uns, von der wir uns bis zu diesem Tag noch nicht gereinigt haben und um deren Willen eine Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Und ihr wendet euch heute ab von der Nachfolge des Herrn. Und wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, so wird es geschehen, dass er morgen über die ganze Gemeinde Israels zürnt. Was heißt das denn? Das heißt, der Eimer ist fast voll. Josua warnt die Leute, ey, passt bloß auf, was ihr macht, der Eimer ist fast voll. Wenn das Land, das ihr besitzt, unrein ist, so kommt doch rüber in das Land, das der Herr besitzt, wo die Wohnung des Herrn steht und macht euch ansässig in unserer Mitte. Aber lehnt euch nicht gegen unseren Herrn auf. Bitte rebelliert doch nicht gegen Gott. Und lehnt euch auch nicht gegen uns auf, indem ihr euch einen Altar baut, außer dem Altar des Herrn unseres Gottes. Ist nicht der Zorn Gottes über die ganze Gemeinde Israels gekommen, als Achan, der Sohn Serachs, etwas von dem Gebannten veruntreute und er ging nicht allein zugrunde in seiner Sünde, Übertretung? Schuld steht hier. Ja? Diesmal ist es richtig übersetzt. Ja? Moses gibt hier zwei Beispiele, wie die Sünde von einer Person sich auf die ganze Gemeinde auswirkt und die ganze Gemeinde Mitleidenschaft zieht. So, wenn wir heute denken, ich kann sündigen und das betrifft nur mich, ich kann mir Schuld anhäufen, das hat nur was mit mir zu tun, dann sind wir verführt. Dann sind wir durch den Zeitgeist verführt, weil das ist nicht eine Denkweise und das ist kein Weltbild und kein, das ist nichts, was wir in der Bibel finden. Ja? In der Bibel finden wir immer die Gemeinschaft und nicht den Fokus auf die Gruppe, auf die Gemeinschaft. Und heute finden wir den Fokus auf den Einzelnen. Okay, wie bringe ich das Ganze jetzt zusammen? Hesekiel 16, 49. Was ist denn jetzt wirklich Schuld? Woher weiß ich was? Wir wissen noch nicht, was Schuld ist. Wir wissen, Schuld hat etwas mit Generationen zu tun. Wir wissen, Schuld zieht andere in Mitleidenschaft. Wir wissen, Schuld bringt den Zorn Gottes herab oder löst den aus, wenn das Maß der Schuld voll ist. Es ist ein gewisses Maß, ja. So, das haben wir alles aus diesen Versen heute gesehen. Wir wissen, dass es eins der Hauptwerkzeuge des Teufels ist, um sogar die Auserwählten, die Kinder Gottes, zu verführen. Aber wie sieht Schuld aus? Woher weiß ich, ob ich jetzt Schuld habe oder ob ich übertreten habe oder ob ich gesündigt habe? Und wie gehe ich mit der Schuld um? Das werden wir unmöglich heute behandeln können. Ja? Das müssen wir nächsten Male machen. Ich schreibe mir das mal auf, vielleicht irgendwie. Wenn ich demnächst nicht weiß, worüber ich predigen soll, dann predigen wir darüber. Wenn Gott es nicht anders führt. Da heißt es in, also was habe ich gesagt? Hesekiel 16, Vers 19. Hesekiel 16. Ja. Siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Da steht das Wort Avon, Schuld, Ungerechtigkeit. Da steht nicht Sünde. Ja. Also wir haben anscheinend irgendwie, ich glaube in der Elberfelder ist das immer mit Ungerechtigkeit übersetzt. In der Elberfelder, ne? Danke für die Elberfelder. So, da ist das einheitlich übersetzt. Da ist es dann leichter zu merken, dass da, ja, wenn da mal Sünde, mal dies Wort, mal das Wort steht, dann denkt man, oh, ist halt Sünde oder ist halt. Aber wenn man merkt, nein, Gott ist sehr gewählt in seiner Ausdrucksweise. Der Heilige Geist ist sehr, er weiß, was er sagt. Ja. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann merkt man, und Gott macht immer diese Trennung oder zählt dann immer die Sachen auf und er macht eine genaue Unterscheidung. Zum Beispiel sagt David in Psalm 32, 5, du hast die Schuld meiner Sünde weggenommen. Der ganze Psalm geht um Schuld und um Sünde. Du hast die Schuld meiner Sünde weggenommen. So, jedes Mal, wenn wir sündigen, hat das natürlich was mit Schuld zu tun. Ja? Aber Gott kann die Sünde wegnehmen und er kann auch die Schuld wegnehmen. David, Psalm 32 spricht David darüber. Aber jetzt in Hesekiel 16, ich gebe diesen Vers, weil dieser Vers sagt, wie Schuld praktisch aussehen kann. Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil. Aber dem Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand, sondern sie waren stolz und verübten Gräuel vor mir. So, das ist sehr klar. Schuld ist Unbarmherzigkeit. Die hatten Brot, haben es nicht weitergegeben. Die hatten keine Barmherzigkeit mit den Bedürftigen. Das ist ein Beispiel, wie ich mir Schuld anhäufe. Ja, das ist eine Sünde, die direkt das Maß der Schuld anfüllt, und das andere ist Stolz, Hochmut. Diese zwei Sachen, Hochmut, Stolz und Unbarmherzigkeit. Ja. Das ist es, was das Gericht über Sodom gebracht hat. Nicht, dass sie mit allen möglichen Sex hatten. Das war nur die Frucht, die aus Unbarmherzigkeit und Hochmut folgte. Ja. Und Gott sagt hier, es wurde ihr zuteil. Bei Sodom hatte nämlich, Sodom war nämlich reich, aus einem ganz bestimmten Grund reich, ja, und Gott hat ihr diesen Reichtum gegeben. Aber Gott gibt uns Reichtum nicht, damit wir den für uns selber verbrauchen können, sondern damit wir den anderen helfen. Hochmut, ne, und Unbarmherzigkeit. Sie waren stolz und verübten Gräuel. Deswegen habe ich sie auch hinweggetan. So, Stolz und Unbarmherzigkeit sind definitiv Dinge, die schuld sind. Und das sind Herzenshaltungen. Das sind keine, Stolz ist jetzt nicht, Stolz wird auf verschiedene Weise sichtbar. Aber ein stolzes Herz ist nicht unbedingt so, ja, ist nicht etwas, was jeder sieht. Man kann das sehr gut verbergen. Jesus sagt zum Beispiel zu den Pharisäern, die sind Äußerlich haben sie eine Erscheinung der Gerechtigkeit, inwendig aber sind sie voll von Ungerechtigkeit oder Schuld. So, es ist sehr gut möglich, nach außen hin sehr fromm auszusehen und die richtigen Taten zu tun, und das Innere kann trotzdem voller Ungerechtigkeit und voller Schuld sein. Und interessanterweise, in dem gleichen Kontext, ja, Matthäus 23, da fängt Jesus auch an, über die Nachfahren und die Vorfahren von den Pharisäern, die voller Ungerechtigkeit sind, zu sprechen. Wir finden das fast überall. Aber gut. Okay, damit schließen wir ab. Das lesen wir noch kurz. Das ist Matthäus 23, Vers... aufgeschrieben. 28. Ja, 28. So erscheint ihr auch äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Schuld, Ungerechtigkeit. Wehe euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. Wir wären ja besser als die. Oh, unsere Väter, die waren nicht, ja, die haben sich so ein bisschen vertan, dass sie Jesaja umgebracht haben, das war nicht ganz richtig. Jetzt wissen wir, dass er doch von Gott war. Damals, ja, unsere Väter wussten das nicht, die haben ihn umgebracht, aber dass sie Jesaja umgebracht haben und dass sie Jeremia versucht haben umzubringen, ja, das wussten wir nicht. Aber wir hätten das ja gewusst. Wir hätten Jesaja als den Mann Gottes erkannt. Und wenn er uns eine seiner Bußpredigten gebracht hätte und uns zurechtgewiesen hätte, natürlich hätten wir Buße getan und, na klar. Hätten sie nicht. Aber das ist, was sie sagen. Ja. Jesus sagt, ihr seid besser als eure Väter. Ihr glaubt, ihr hättet besser gehandelt als eure Väter. Hätten wir in den Tagen unserer Väter, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. Und dann sagt Jesus, so gebt ihr euch ja selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Macht nur das Maß eurer Väter voll. Eure Väter waren Mörder, deswegen seid ihr auch Mörder. Das ist in eurer Blutslinie drin. Das ist, ja, ihr gehört zu denen. Ihr Schlangen, ihr Ottern gezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Wenn eure Schuld nicht irgendwie, dieser Becher eurer Schuld nicht irgendwie geleert wird, wenn die nicht gesühnt wird, keine Chance. Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrten, und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen, und etliche werdet ihr euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen, damit über euch alles gerechte Blut kommt. Über die Pharisäer. Alles gerechte Blut, das auf Erden vergossen worden ist, vom Blut Abels, das ist der, den Kain umgebracht hat. Da gab es doch noch keine Pharisäer. Die gab es doch erst nach Nehemia oder Esra oder so, fing doch diese Tradition erst an. Jesus sagt, ihr Pharisäer, Blut Abels, das wart auch ihr. Ihr seid direkte Nachfahren von Kain. Alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen ist. Vom Blut Abels des Gerechten. Kain war der erste Pharisäer. Ja. Des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen Tempel und Altar getötet habt. Und dann sagt Jesus, wisst ihr, über wen Gott noch sagt, dass alles Blut der Gerechten, der sagt hier, ihr Pharisäer, ihr habt alles Blut der Gerechten auf eurem Gewissen. Ja. Und was macht das Blut Abels? Es schreit. Das Blut Abels schreit zu Gott vom Erdboden nach Gerechtigkeit. 1. Mose 4,10, Hebräer 12, 24. Ja. Jedes Mal, wenn Blut vergossen wird, schreit das Blut zu Gott. Nicht mit einer hörbaren Stimme, natürlich nicht. Ja. Jedes Mal, wenn Ungerechtigkeit passiert, wenn irgendjemand etwas aus seiner Schuld heraus begeht und bei Gott, das schreit zu Gott. Das schreit zu Gott. Und Jesus kann dieses Schreien nicht überhören. Ja? Er muss darauf hören. Und Jesus sagt hier, ihr seid schuld an all dem Blut. Und dann sagt er es zu noch jemand anderem, sagt Gott das Gleiche. Ja? Offenbarung 18, 24. Und dann haben wir das auch, da haben wir auch den Schluss. Da haben wir das auch abgerundet. Da sind wir wieder, wo wir angefangen haben. Offenbarung 18, Vers 24. Und in ihr wurde das Blut der Propheten und Heiligen gefunden und aller, derer, die hingeschlachtet worden sind auf Erden. Oh, das sagt Jesus einmal zu den Pharisäern und zum anderen Mal sagt er das zu Babylon. Er sagt, ihr Pharisäer, ihr seid schuld vom Blut. Alles Blut von Abel an, was bis jetzt vergossen wurde, geht auf eure Kappe. Wir haben das doch gar nicht gemacht. Wir hätten doch nicht Jesaja und Jeremia und all die anderen Propheten getötet. Wir hätten das. Jesus sagt, das geht auf eure Kappe. Ihr seid mit Schuld. Besser, ihr erkennt das. Nein, wir sind nicht mit Schuld. Wir hätten das nicht gemacht. Jesus sagt, doch. Und in Babylon. Ja. In Babylon wird das Blut der Propheten und Heiligen und aller derer, die hingeschlachtet worden sind. Und Babylon ist Satans Braut, Satans Kirche. Ja, das ist Satans Leib. Und da werden alle die landen, die der Verführung der Schuld und dem Geheimnis der Ungerechtigkeit da nachgeben oder sich da die in Thessalonicher, da ein paar Verse weiter steht, es wird mit all denen passieren, die die Liebe zur Wahrheit nicht annehmen. Mit all denen wird das passieren. Ja. So, und vielleicht denkt ihr so, ich würde doch nie jemanden töten. Oh doch, würdest du. Würdest du. Ja. Pharisäer haben auch gedacht, sie würden das nicht tun. Sie würden das erkennen, wenn jemand von Gott ist. Jesus sagt, nein. Würdet ihr nicht. Jesus, danke, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Und nicht nur für unsere Schuld, sondern auch für die Schuld unserer Väter, unserer Vorväter und für die Schuld aller Menschen, die hier gelebt haben. Und du bist auch für die Schuld dieser Pharisäer gestorben, Jesus. Und du bist auch für sie ans Kreuz gegangen. Und du hast einen Weg geschaffen. Und vergib uns unsere individualistische Sicht der Dinge, so dass wir denken, naja, nach uns kommt die Sintflut und wir müssen sehen, dass wir heilig leben und was vorher und nachher war, interessiert uns nicht. Jesus, gib uns doch diese Gnade, dass wir die Braut sehen können und dass wir die Gemeinde, den Leib, die Familie Gottes sehen können und dass wir von uns weggucken und dass wir uns mit den Sünden und den Übertretungen und der Schuld der anderen identifizieren können, dass wir nicht ein Teil der Gemeinde sind, der mit dem Finger auf den anderen Teil der Gemeinde zeigt und sagen, die machen aber das. Sondern dass wir wie Aaron uns eins machen mit der Sünde, Übertretung und der Schuld der anderen und mit dieser Schuld vor deinen Thron kommen und sagen, vergib und hab Gnade. Vergib uns, so wie Mose, immer wieder für dieses halsstarrige Volk vor deinen Thron gekommen ist. Und du hast immer wieder hast du auf ihn gehört und du hast das Volk nicht umgebracht. Oder wie Abraham Lot gerettet hat. Gib uns so ein Priesterherz. Du sagst in deinem Wort in Hebräer, dass ein Priester barmherzig sein muss und Mitleid haben muss mit den Sünden der anderen. So gib uns diese priesterliche Herzenshaltung, dass wir für die Sünden der anderen mitweinen können und dass wir um Vergebung bitten können. Für all die, und dass wir uns eins machen können, so wie Daniel das gemacht hat. Vergib unseren Vätern, vergib uns. Und wie Nehemia das getan hat. Wir haben gesündigt, sagte Daniel. Und Daniel hat überhaupt nicht gesündigt. Es steht keine einzige Verfehlung von ihm, wird in der Bibel berichtet. Aber Daniel sagt, wir haben gesündigt. Gott, hab Gnade mit uns. Und wir bitten dich, dass du unsere Schuld, in der wir stecken, dass du die nicht an uns heimsuchst. Wir bitten um dein Blut und wir danken dir für dein Blut und wir preisen dich für dein Blut. Und dein Blut ist das Allheilmittel gegen unsere Schuld. Und wir bitten um das Blut des Lammes, das es uns bedeckt. Und das ist die Sünden unserer Vorfahren, unserer Eltern und unsere Sünden und unsere Schuld bedeckt. Wir bitten dich, Jesus, du bist gekommen, um uns von Schuld zu erlösen. Vergib uns, vergib die Sünden der Vorfahren. Und der Heilige Geist wird euch zeigen, welche das bei euch sind, wenn euer Herz dafür bereit ist. Der Heilige Geist möchte uns nicht die Sünden der anderen zeigen, wenn wir dann über diese Sünden reden oder mit dem Finger auf sie zeigen oder denken wie die Pharisäer, dass wir besser sind und wir hätten das nicht gemacht, dann möchte der Heilige Geist uns nicht die Sünden zeigen. Aber wenn wir ein priesterliches Herz haben, was voller Mitleid und Erbarmen ist, dann möchte der Heilige Geist uns die Schuld unserer Vorfahren zeigen, damit wir diese Schuld sühnen können, wie der Priester Aaron ein Schuldopfer bringen können und dass das Blut des Lammes uns aus den Fesseln der Ungerechtigkeit befreien kann. Und dein Blut sprengt jede Ketten. Dein Blut sprengt jede Ketten, Jesus. Ich danke dir für dein Blut. Ich danke dir, dass dein Blut mächtig ist zu erretten. Es ist mächtig zu erretten. Du bist der ewige hohe Priester, der in das ewige Heiligtum im Himmel eingegangen ist. Und du hast dein Blut dort hingebracht und Sühne erwirkt. Und du bist für unsere Schuld gestorben, für unsere Gesetzlosigkeit, für unsere Ungerechtigkeit und für die Schuld unserer Väter. Und es ist danke, dass du einen Weg hast. Danke, dass du deine Engel schicken wirst, um uns herauszuretten, so wie du Lot gerettet hast. Und du hattest Erbarmen mit Lot. Du hast nicht mit dem Finger auf ihn gezeigt und gesagt, selber schuld, dass du da bist und so. Du hattest Erbarmen mit Lot. Und er war nicht toll. Jesus und wir sind auch nicht toll. Aber wir wissen, du hast Erbarmen mit uns. Du bist ein hoher Priester. Und man kann kein hoher Priester sein, ohne Erbarmen mit der Sünde des Volkes zu haben. Danke, Jesus. Amen.
Jesus hat mich von einer Sünde überführt, von einer Schuld. Und das ist vor allem die, dass ich sehr oft genau das getan habe, was Mose nicht getan hat. Wenn ich merke, dass kein Durchbruch ist, dass eine Härte da ist, dann habe ich oft die Schuld bei der Gemeinde gesucht. Und dafür möchte ich euch um Vergebung bitten. Denn wir beten alle, Herr, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir nicht vergeben, dann machen wir uns der Schuld derer teilhaftig, die uns etwas angetan haben. Und wir haben viel Schuld. Und wenn wir für unsere Schuld Buße getan haben, dann sind wir bereit, für die Schuld unseres Volkes Buße zu tun, für die Schuld unserer Väter Buße zu tun. Herr, ich bitte dich, dass du uns eine Überführung schenkst, die viel tiefer geht als alles, was wir bis jetzt gesehen haben. Und es geht nicht um uns. Es geht um uns alle, Herr. Es geht nicht um uns als einzelne Person, sondern um uns alle. Broken. Jesus ist ein König der zerbrochenen Herzen.
Broken. Yeah.
We turn from our sin, Lord. You hear us as we pray. Healing King of nations, let your kingdom come. Purify your church, Lord. Your glory over us. Heal us, forgive us, restore our hearts again. Fill us, breathe upon us, Jesus, Jesus, healer of nations, hope of salvation, Jesus, Jesus, King of our hearts, King of the broken, Jesus, Jesus, Healer of nations, hope of salvation.
Zu reden. Da geht es um diese Pharisäer. Ja, da geht es halt um die Strafrede an die Pharisäer. Er hat mir gesagt, ich soll das denen sagen. Aber ich habe denen was anderes erzählt. Dadurch habe ich halt Schuld angehäuft, weil ich wurde halt erinnert an die Stelle in Hesekiel. Hesekiel 3, du Menschenkind, ich habe dich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Du wirst aus meinem Mund das Wort hören, du sollst sie in meinem Namen warnen. Wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wenn du aber den Gottlosen warnst und er sich nicht bekehrt von seinem gottlosen Wesen und Wege, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Also ich habe da irgendwie, ich glaube, Schuld angehäuft, weil ich es ihnen nicht gesagt habe.
Okay, wir vergeben dir.
Ah. der Herr hat mir die letzten Tage auch gezeigt, dass ich den Kanal der Liebe für meine Familie, also besonders gegenüber halt zu meiner Mutter, die Barmherzigkeit, Mitgefühl, alles komplett, also in den letzten Monaten, nee, das waren sogar Jahre gewesen, also komplett verschlossen habe, ihr gegenüber. Ich hab sie richtig gehasst, obwohl ich es ihr nicht gesagt habe. Ich habe nur zu ihr gesagt, ich liebe dich. Aber in meinem Handeln, ich habe nicht für sie gebetet. Ich war immer genervt gewesen, irgendwie gereizt gewesen. Ich habe sie abgelehnt. Wenn sie irgendwelche Leiden hatte oder so, Schmerzen, ich habe immer, ja, total genervt gewesen. Und das hat mir letztens halt, oder die Tage, so jetzt auch schon der Herr gezeigt, dass ich das bekennen soll vor euch und durch seine Gnade, also dass der Herr wieder diesen Kanal öffnet. Also das wollte ich sagen.
Wenn du dich deiner Mutter gegenüber versöhnlich hast, dann musst du das auch, sollst du das vielleicht auch hier sagen.
Von hier aus und so auszugehen, dass ich in der letzten Zeit sehr gemerkt habe, dass noch viel Unglaube in mir ist. Dass ich zwar christlich aufgewachsen bin, aber trotzdem dieser Unglaube in mir ist über alles so in ganz in Tiefen, dass ich das alles doch gar nicht glaube, was Gott sagt. Und auch, obwohl er mich schon oft bewiesen hat, dass er lebt. Aber dass trotzdem in mir so ein Kern des Unglaubens ist.
Ich möchte kurz ein Zeugnis teilen. Wir haben jetzt viel über generationsübergreifende Schuld und kollektive Schuld gehört und ich habe das früher niemals so ernst genommen und ich hatte keine Ehrfurcht vor Gott an diesem Punkt. Und ich danke Gott, dass das anfängt, dass er mir Glauben dafür gegeben hat und es mir auch in einem Bild gezeigt hat. Noch nie hat ein Bild mich so sehr gepackt wie letzte Woche. Da waren wir bei Victor und die waren in Israel. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, ich wusste das nicht, dass der Ort, wo früher Sodom und Gomorra und die anderen drei Städte waren, die auch vernichtet worden sind, dass es diese Orte gibt und es ist sogar sichtbar und es ist, ich habe diese Bilder gesehen und soweit das Auge, soweit man sehen kann, ist nur Schutt und Asche zu sehen. Und es ist vor 4000 Jahren passiert. Und Gott hätte diesen Schutt und Asche einfach mit dem Wind wegwehen lassen können. Und da hätte heute eine neue Stadt sein können. Und es steht in 1. Petrus geschrieben, dass, ich weiß nicht ganz genau, wie das steht, aber dass das als Beispiel und als Zeichen gegeben worden ist für als Frucht der Gottlosigkeit. Und dass diese Kombination von dem, also wer dafür keinen Glauben hat, zu erkennen, dass das Sodom und Gomorra ist, hat Gott das sogar so offensichtlich gezeigt, dass es da Schwefel in einer Reinheit von 90% gibt. Das findet man auf der ganzen Erde nicht nochmal. Es gibt überall, wo vulkanische Aktivität ist, findet man Schwefel, aber nur in einer in einen Anteil von 30-40%. So. Und das sind solche Kugeln, diesen Durchmesser und sogar noch größer, die man überall findet in diesem Gebiet. Das heißt, dass dieser Schwefel vom Himmel gefallen ist. Es steht überall in der Bibel, dass Feuer, dass die Hölle Feuer mit Schwefel hat und so weiter. Das will ich jetzt gar nicht so weit in diesem Detail gehen. Was ich nur sagen wollte, 4000 Jahre später ist das alles, sieht man Schutt und Asche. Und da wächst nicht mal ein Grashalm. Nichts wächst da. Nix. Und das sind 4000 Jahre später. Und das ist als Zeichen für uns gesetzt worden, dass es dieser generationsübergreifende Schuld gibt. Und ja, ich danke Gott dafür, dass er mir das so gezeigt hat.
Ich möchte noch was erzählen, was gerade jetzt auch nach diesem Wochenende geschehen ist. Also ein bisschen zu mir. Mich hatte schon seit eigentlich lange, habe ich gemerkt, als ich noch kein Christ war, dass Parallelen gesehen habe zwischen, also meine Eltern, meine Mutter, ihre Eltern waren beide Waisenkinder. Und die Eltern von meinem Mann sind auch. Und ich habe da parallel gesehen, dass ich habe damals nicht verstanden, aber also das ist eine Wüste einfach. Es ist der Feind hat einfach die Familie zerstört, er hat nur Ruinen hinterlassen. Und das ist einfach eine Last war für mich, weil ich habe Parallelen gesehen und das war für mich gefallen beide und ich konnte damit nicht umgehen und es war sehr viel Richten. Also gerade ja in diesen Familien ja meine Mutter und Schwiegermutter und daraufhin habe ich auch gerichtet und dieses Generationsprinzip habe ich schon von Gott vor Zeit, ich weiß nicht wann, verstanden, dass irgendwo Bindung besteht und ich habe schon auch so Buße getan, habe verstanden, dass ich Buße tun muss für Schuld meiner Vorfahren, aber ich habe es nicht so verstanden, dass es ich auf mich nehmen soll. Ich habe mich getrennt und dadurch ich konnte nicht so, obwohl ich gesucht habe, frei vom Richten werden. Und nach diesem Wochenende ist mir einfach, Gott hat offenbart, das ist, ich muss mich mit denen identifizieren. Und jetzt seit diesem Wochenende, ich bete einfach, und ich, auch für uns, ja, für unsere Schuld und sogar für meine Schwiegereltern. Und ich bin frei vom Richten geworden, vollkommen frei, ja. Sonst konnte ich vorher nicht. Ich habe gekämpft schon sehr lange. Und nachdem ich das auf mich, also die Verantwortung übernehme, bin ich frei von diesem Richten.
Sich mit der Schuld des anderen zu identifizieren, ist genau das Gegenteil von Richten. Richten ist Verurteilen. Ja? Verurteilen ist der Name Satan. Das ist, haben wir ganz am Anfang der Predigt gehört. Das ist der Name. Der Teufel ist der, der verurteilt, der anklagt. Und wir entweder klagen wir an, oder wir identifizieren uns. Das eine ist Stolz und bringt Schuld, das andere ist Barmherzigkeit und bringt den Segen. Wir haben die zwei Möglichkeiten haben wir. Richten, verklagen oder wir identifizieren uns und nehmen das und sind ein Priester. Ja. Okay, wir singen noch ein Lied zum Abschluss.
Löse die Ketten und komm zu uns heran. Zerreiße die Himmel und komm zu uns heran. Das Berge des Stolzes zerbrechen vor dir. Das Feuer deiner Liebe lass brennen in uns. Die Furcht vor dem Herrn erfülle das Land.
Das Feuer seiner Liebe drückt sich vor allem in Barmherzigkeit aus. Und Barmherzigkeit geht immer einher mit der Identifizierung von Schuld anderer Menschen. Jesus war der Barmherzigste. Er ist die Barmherzigkeit in Person. Und was tat er? Er nahm Schuld auf sich, die er nie begangen hatte. Jesus nahm Schuld auf seine Schultern der ganzen Welt, die er selber nie getan hatte. Er identifizierte sich voll mit der Schuld von sündigen Menschen, von stolzen Menschen. Und Herr, dieses Feuer der Liebe, lass es in uns brennen, Herr. Dass wir nicht nur für unsere Schuld Buße tun, sondern dass in uns ein Feuer brennt, die Barmherzigkeit, das Barmherzigkeit mit sich bringt. Ein Feuer der Barmherzigkeit und der Identifikation mit Schuld der anderen, Herr. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen erweichst. Herr, dass du die Härten all unserer Herzen erweichst. Erbarme dich, aus unserer Not schreien wir zu dir. Für uns auf ewigen Weg verstocke das Herz deines Volkes nicht. Für uns zu Buße erbarme dich, aus unserer Not schreien wir zu dir. Blicke in den Himmel und komm zu uns heran. Das Berge des Stolzes zerbrechen vor dir. Das Feuer deiner Liebe lass brennen in uns. Das Lohn vor dem Herrn erfülle das Land. Das reiße die Himmel und komm zu uns herab. Das Berge des Stolzes zerbrechen vor dir. Das Feuer deiner Liebe lass brennen in uns. Das Feuer deiner Liebe lass brennen in uns. Lass das Feuer deiner Liebe lass brennen in uns. Furcht vor dem Herrn erfülle das Land. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Reißt nieder die Höhe und kommt zu dem Herrn. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Reißt nieder die Höhe und komm zu dem Herrn. Zerreiße die Himmel und komm zu uns herab. Das Berge des Stolzes.
Gerade eben als, ich weiß nicht, wie du heißt, als du vorne warst und gezählt hast, wie du Buße für das Richten getan hast und du dich selbst mit eingeschlossen hast für das Richten, dass du frei geworden bist vom Richten. Und in dem Moment, wo du das erzählt hast, hatte ich das Gefühl, dass wir heute gemeinsam dafür Buße tun sollen, wo unsere Vorfahren gerichtet haben. Ich weiß, dass viele von uns hier, dass wir aus Familien oder so kommen, wo wir Leute gerichtet haben, wo wir andere Gemeinden gerichtet haben, wo wir verschiedenste Dinge gerichtet haben, wo wir Leute angeschaut haben und sofort gerichtet haben. Und ich habe Gott gebeten, ich habe gesagt, okay, wenn ich das wirklich sagen soll, dann musst du ein Feuer in meinem Herzen anzünden. Und als wir gerade eben angefangen haben zu singen, so das Feuer deiner Liebe, lass brennen in uns, habe ich gespürt, wie so ein Feuer in meinem Herzen angezündet ist. Und ich glaube, wir sollen hier gemeinsam Buße tun jetzt dafür. Und ich würde einfach sagen, dass wir jeder einzeln, dass wir uns eins machen und dass wir, dass ihr laut werdet und vor dem Herrn Buße tut und wir einfach um Vergebung bitten für die Sünden, für die Schuld, die wir dadurch angehäuft haben, dass wir die anderen gerichtet haben und dass dadurch so viel Zeug auf uns gekommen ist, wie es in Römer 2, Vers 1 steht, dass wenn wir andere richten, dass wir nicht sehen, dass wir genauso sind. Genau, also.
Dass dein Blut ausreicht. Wir danken, dass dein Blut ausreicht. Und du hast diesen Kelch der Schuld für uns ausgeleert. Du hast am Kreuz all die Schuld der Welt getragen. Du hast dieses Maß der Schuld, das voll ist. Du hast das getragen für uns und ausgetrunken. Und du hast in diesen Kelch reingeguckt und du wusstest, was das alles ist. Wir danken dir, Jesus. Vergib uns. Jesus, vergib uns, dass wir gerichtet haben. Vergib uns, dass wir gerichtet haben. Und gib uns ein barmherziges Herz, was in den Riss treten kann. Gib uns ein Herz, was in den Riss treten kann. Jesus, vergib uns. Vergib unseren Vorfahren. Wir bitten um Vergebung für alles Richten. Wir lassen jeden frei, den wir gerichtet haben. Wir lassen jeden frei, den wir gerichtet haben, Jesus. Vergib uns. Vergib uns, dass wir gerichtet haben und dass wir dadurch diesen Schleier über uns selbst gelegt haben und dass wir nur noch die Sünden der anderen sehen seitdem. Vergib uns das, Jesus. Wir wollen nur dann die Sünden der anderen sehen, wenn wir dafür auch Buße tun können. Gib uns ein barmherziges Herz, Jesus. Gib uns ein Herz aus Fleisch. Und vergib uns und wasche diese Schuld von uns. Wasche diese Schuld von uns, Jesus.
Jesu Blut, Jesu Blut.
versagt nie. Jesu Blut, es versagt nie. Jesu Blut, es versagt nie. Jesu Blut, Jesu Blut. Halleluja, heut für immer, Freund und Retter.
Eine Sache bedenken. Wann immer wir Sünde sehen, bei uns oder woanders, ja, wir sind berufen, Priester zu sein. Gott hat uns als ein Volk von Priestern berufen. Und wann immer wir Sünde gehen, reden wir nicht mit anderen drüber, sondern wir bringen sie sofort, wo wir sind, im Auto, auf der Arbeit. Wir gehen mit dieser Sünde auf unser Stirn, auf uns gehen wir vor den Thron Gottes. Und ob das unsere Sünde ist oder ob das die Sünde unserer Brüder und Schwestern sind oder unserer Väter oder Kinder oder Vorväter. Wann immer wir Sünde sehen, werden wir zum Priester und nehmen dieses Priesteramt und stellen uns in den Riss. Und wir werden nicht richten und wir werden auch nicht verfluchen, sondern stattdessen, wenn wir in den Riss treten, Barmherzigkeit üben und wir werden segnen. Diese zwei Dinge tun. Ja. In den Riss treten und segnen, anstatt richten und fluchen. Das sind die Aufgaben, die wir als Priester haben. Das können wir ganz praktisch machen, die ganze Woche. Ja. Wann immer wir erinnert werden, da ist jemand, der macht wieder etwas, was nicht so sein sollte. Wir laden das auf uns und bringen das direkt zum Thron. Wir bringen die Sünde unseres Bruders sofort zum Kreuz. Ja. Gott wird uns Gnade geben dafür. Und wenn wir das schaffen, dann wird das Richten wirklich vielleicht sogar für immer gebrochen. Und das Reden über die Sünde anderer wird
das Gebrochene in unserer Gemeinschaft. Das wäre ein gewaltiger Sieg, wenn wir das hinmachen. Ja? Okay. Amen. Geht in Frieden. Jesus, bitte gib uns die Gnade dafür. Amen.